Liebe ältere Männer, liebe ältere Frauen, liebe jüngere Frauen, liebe jüngere Männer. Leibeigene sind heute nicht da. Warum wohl? Liebe Gemeinde, geliebte Menschen. Die heutige Predigt ist ein erster Teil von zwei Teilen. Auch beim nächsten Mal werden wir noch einmal in diesen Titusbrief hineinschauen. Es geht am Schluss unserer Predigtreihe um das Thema Gnade. Wir haben uns ja beschäftigt mit Gemeinschaft, wir haben nachgedacht über Gelassenheit und haben festgestellt, dass alles Nachdenken über Gemeinschaft, auch und gerade in der Gemeinde, und über Gelassenheit, auch und gerade im Glauben, uns immer wieder zu dem Begriff Gnade hinführt. Ohne Gnade Gottes bleiben wir bei uns selbst. Erst die Gnade Gottes fügt unserer Gemeinschaft und auch unserem Gelassensein etwas hinzu, das göttlich ist. Heute und am nächsten Sonntag also schauen wir in den Titusbrief. Das ist ein Brief im Neuen Testament, der Paulus zugeschrieben wird. Manche Exegeten haben auch andere Auffassungen, aber das hilft uns an dieser Stelle gar nicht weiter und das müssen wir gar nicht vertiefen. Was wichtig ist, ist, dass wir mit so einem Brief, der authentisch ist, einen Einblick bekommen, ein Stück praktisch gelebtes Stück Gemeindegeschichte. Wir zoomen sozusagen hinein in eine Gemeinde. Ein Brief, der uns übermittelt ist. Ein sehr kurzer Brief. Er hat nur 3 Kapitel. Was ihr gerade gehört habt, war das ganze 2. Kapitel. Und er hat seine Bezeichnung nicht wie viele Briefe nach dem Ort, an den er geschickt wurde, sonst hieße er Kreta-Brief. Wäre auch schön, ein Kreta-Brief in der Bibel. Er nennt sich nach der Person, an die er gerichtet ist, also Titus. Dieser Titusbrief war auch anders als andere Schreiben nicht dafür gedacht, in einem Gottesdienst in der ganzen Gemeinde vorgelesen zu werden, richtete sich also nicht an alle, sondern eigentlich war es eher ein sehr persönliches Schreiben, eine ganz persönliche Ansprache an eben diesen Titus. Er war dieser Titus. Aus den übrigen Paulusbriefen, in denen er erwähnt wird, das ist an manchen Stellen der Fall, geht hervor, in welchem Verhältnis dieser Titus zu Paulus stand. Was wir wissen ist, Titus war kein Jude. Er war ein sogenannter Heidenchrist, also ein Heide, der zum christlichen Glauben gekommen ist. Er war ein aus Syrien stammender Grieche. Zum Glauben gekommen war er durch die Predigt des Paulus. Und von seinen Jahren her hätte er Paulus' Sohn sein können. Er war sein Schüler, aber mittlerweile spricht Paulus von ihm auch als von einem Bruder. Und an einer Stelle sagt Paulus etwas sehr Schönes. Und ich wünschte mir, das könnten Menschen auch über mich sagen. Er sagt, die Gegenwart des Titus war ihm immer tröstlich. Was ist das für ein Mensch, von dem man sagen kann, wenn der da ist? Alleine das tröstet mich schon. Offensichtlich war Titus, obwohl er sehr jung war, dennoch ein Mann für eher schwierige Fälle. So Fälle, wo man auch ein bisschen diplomatisches Fingerspitzengefühl brauchte. Das war ja die Sache des Paulus nicht immer. So begleitete er zum Beispiel Paulus zum Konzil der Apostel, das in Apostelgeschichte 15 beschrieben wird. Das war die erste große theologische Auseinandersetzung der frühen Christenheit. Und es endete damit, dass man mit einem Kompromiss auseinanderging. Es ging da um die Beschneidung. Man stritt sich und dann einigte man sich, dass man sich nicht einigen muss. Da war Titus also dabei. Und es betraf ihn ja auch unmittelbar selbst, denn er war, wie gesagt, kein Jude, der zum Glauben gekommen war, sondern ein Heide. Titus vermittelte auch, als es schwierig wurde zwischen der Gemeinde in Korinth und Paulus, dort hat man sich ja zeitweise gar nicht gut verstanden, das habe ich an dieser Stelle auch mal erzählt. Auch da vermittelte Titus und hat sich da als gut und tröstlich erwiesen. Und er war, was ich sehr interessant finde, betraut mit der Sammlung und Verwaltung der Spendengelder der Gemeinde. Und Geld ist ja auch unter Christen ein heikler Bereich. Das war früher so und das ist heute auch so. Also für alle diese Dinge war Titus offensichtlich der richtige Mann. Zu der Zeit, als dieser Brief, dieser persönliche Brief ihn erreichte, das war ungefähr 64 nach Christus, war Titus Missionar auf Kreta. Dort hatte Paulus ihn zurückgelassen und dort stand Titus jetzt einer Gemeinde vor, die noch recht jung war. Paulus und er hatten die Gemeinde gegründet und die Gemeinde hatte, wie viele erste Gemeinden, Probleme. Dort war das Problem hauptsächlich die Konfrontation mit einer ziemlich alteingesessenen jüdischen Gemeinde und diese Gemeinde empfand die neue religiöse Gruppierung als störend und, um es vorsichtig zu sagen, herausfordernd. Es war also nicht einfach. Und nun schreibt also Paulus, vermutlich Paulus, seinem Schüler, er macht ihm Mut und er erinnert ihn an die Grundlagen der Lehre. Er will ihm helfen oder, wie ein Ausleger das auf den Punkt bringt, er will Ordnung bringen in eine verwirrte Lage. Und Ordnung ist ja immer gut, auch in der Gemeinde. Das war früher so, das ist heute auch so. Das alles muss man wissen, um zu verstehen, was wir gerade gehört haben. Nun ist ja dieser Text, wie manche Texte, die dem ähnlich sind, ein eher etwas ärgerlicher Abschnitt im Neuen Testament für uns, um deren Relevanz viel gestritten wurde. Hauptsächlich wegen der Rollenbilder, die in diesen Texten uns begegnen und wegen der Frage, wie wir heute damit überhaupt noch umgehen können. Man bekam häufig den Eindruck, es ginge bei diesen Texten hauptsächlich und in erster Linie um Ordnung in der Gemeinde und damit auch in der Familie. Jeder bekommt gesagt, wie er sich zu verhalten hat. Vielleicht geht es sogar in erster Linie um Unterordnung, besonders der Frauen unter ihre Männer und der Sklaven unter ihre Herren. Und das sind ja zu Recht zwei sehr heikle Punkte, bei denen man sich zu unserer Zeit schwer tut. Ich finde es völlig normal, dass so ein Bibeltext uns befremdet. Er ist auch fremd. Immerhin ist dieser Text und mit ihm auch seine Gesellschaftsbilder und Rollenbilder ungefähr 1960 Jahre alt. Nur mal zum Vergleich. Ich habe neulich eine Fernsehwerbung aus den 50er Jahren gesehen. Für Dr. Oetker wurde geworben im Jahr 1954, das ist noch nicht so lange her, mit den Sätzen, eine Frau hat zwei Lebensfragen, was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Oder aus den 70er Jahren eine mittlerweile berühmt gewordene Folge des siebten Sinnes, eine Verkehrssendung aus dem Jahr 1973, die sehr wohlwollend mit den Frauen ist. Und dann sagt eine sehr sonore männliche Stimme, man sollte die Frau öfter ans Steuer lassen, damit sie Erfahrung und Routine bekommt. Die anderen Sachen erspare ich euch jetzt. Das befremdet uns und das ist nicht 1960 Jahre alt. Übrigens hoffe ich auch nicht, für den Fall, dass unsere Frauen Weltmeisterinnen werden, dass sie wie 1989 ein Kaffeeservice als Belohnung bekommen. Das ist auch noch nicht so lange her. Also warum soll uns ein Text, der nahezu 2000 Jahre alt ist, nicht befremden? Aber man könnte auch fragen, was soll uns so ein Text, der nahezu 2000 Jahre alt ist, für unser heutiges praktisches Zusammenleben? Denn darum ging es ja. Es ist die Rede davon, wie lebt man in unserer Zeit? Damit meinten sie die damalige Zeit und wir meinen heute unsere. Ja, was soll uns dieser Text dazu noch sagen? Man kann mit diesen Texten ja verschieden umgehen. Die erste Variante wäre Bibeltreue. Wir müssen, weil es Bibeltexte sind, eins zu eins alles wörtlich umsetzen, was da steht, weil Gott ja keine Fehler macht. Das hieße also, es gelten klare Regeln für das Leben in der Gemeinde, in der Familie und in der Gesellschaft. Und diese Regeln unterscheiden sich selbstverständlich zur damaligen Zeit, je nach Alter, es werden Ältere und Jüngere angesprochen, je nach Geschlecht werden Männer und Frauen angesprochen und auch nach sozialem Stand, beziehungsweise ob ein Mensch eines anderen Menschen Eigentum ist oder nicht. Das freundliche Wort, das hier in der Übersetzung, die Ingrid gelesen hat, mit Herren übersetzt wurde, da steht im Originaltext die Despoten. Also ist, die Rede ist von Sklaven und ihren Besitzern, von den Despoten. Diese Sicht, das so eins zu eins umzusetzen, ist der einfache Weg, aber er funktioniert nicht. An manchen Stellen würde das ganz offensichtlich diskriminieren und das tut es auch. Und es würde sogar strafrechtlich relevant sein, heute Dinge so zu sehen, weil vor unserem Gesetz, das heute gilt, Männer und Frauen gleich sind und die Sklaverei ist übrigens auch abgeschafft. Wir haben selbstverständlich ein verändertes Menschen- und Weltbild. Und wir nehmen zu Recht wahr, dass es ungerecht ist, noch derartige Unterschiede zwischen Menschen zu machen. Es ist niemand eines anderen Besitz, kein Mann und keine Frau. Es sind alle Menschen gleichwertig. Kinder und alte Menschen haben Rechte. Und der heutige Mensch hat andere Möglichkeiten und auch andere Pflichten, sein Leben und das der Gesellschaft zu gestalten. Und es wäre absurd, ein 2000 Jahre altes Gottesbild und Gesellschaftsbild in unsere Gemeinde oder Familie sozusagen, ja, das da zu simulieren und dann so zu tun, als wäre das Gottes Wille. Also ich denke, das funktioniert so nicht. Man kann auch mit dem Text anders umgehen und sagen, das tun auch nicht wenige, Bibeltexte dieser Art sind also, weil sie so alt sind und uns so fremd, völlig weltfremd, sie sind unserer Welt fremd und damit gehen sie uns eigentlich gar nichts mehr an. Also kann man diese Art von Texten in der Bibel ganz diskret und getrost auf die Seite legen und sie dienen höchstens noch als so eine Art historische Dekoration für die Stellen in der Bibel, die uns tatsächlich etwas angehen und die noch relevant sind. Ich glaube, das funktioniert so auch nicht. Ich möchte einen dritten Weg beschreiten und ich möchte nach dem suchen, was mein Lehrer an der Uni immer den Trost des Evangeliums genannt hat. Und ich möchte suchen nach der Gnade. Und in diesem Text, die Gnade zu finden, ist nicht schwer. In der Übersetzung, die Ingrid gelesen hat, wird die Gnade umschrieben mit der freundlichen Zuwendung Gottes. Und ich finde, das ist eine richtig gute Beschreibung. Man findet das Göttliche in diesem sehr menschlichen Text, nämlich wenn man auf das zeitlose Element schaut. Und das Zeitlose ist das, was diese Worte für uns zu Gottes Wort machen. In Vers 11 heißt es jetzt nach Luther, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und das ist der Kern und der ist unveränderlich und wesentlich. Und damit fängt Gott an, dass seine heilsame Gnade allen Menschen erschienen ist. Es geht also weniger darum, wie konkret Menschen sich verhalten sollen. Das Verhalten von Menschen ist immer der jeweiligen Moral geschuldet. Und die Moral, also die Mores, die Sitten einer Zeit, sind veränderbar. Die Moral ist nichts Göttliches, die Moral ist menschlich. Moral ist eine Vereinbarung, wie wir es miteinander halten, damit wir es miteinander aushalten. Es muss darum gehen, was über Gottes Gnade ausgesagt wird, die ewig ist und eben nicht veränderlich. Was wird also in diesem Text ausgesagt über die Gnade Gottes? Es ist ja doch ein sehr abstrakter theologischer Begriff. Man kann sich zu Recht fragen, was hat sie eigentlich in unserem Leben zu tun? Der Text sagt, Gottes Gnade ist sichtbar geworden. Die Menschen damals wussten das noch. In Jesus hat sie ein Gesicht bekommen. Und im Miteinander in der Gemeinde, und das betrifft uns auch, bekommt sie Hand und Fuß, die Gnade Gottes. Es wird auch gesagt, Gottes Gnade erzieht uns. Man könnte auch übersetzen, sie unterweist uns, belehrt uns. Sie weist uns auf etwas hin, sie bringt uns irgendwo hin. Sie lenkt unser Leben in eine neue Richtung. Es heißt im Text, sie hilft uns zu Besonnenheit, zur Gerechtigkeit und zum Respekt Gott gegenüber. Besonnenheit, Gerechtigkeit und zum Respekt Gott gegenüber. Dieser Respekt, das übersetzen manche auch mit Gottes Furcht oder auch Hingabe an Gott oder mit dem schönen Wort, das ich sehr liebe, fromm. Die Gnade Gottes macht uns besonnen, gerecht und fromm. Das sind moderne Worte. Na gut, das fromme vielleicht nicht gerade, aber wenn wir bei Respekt bleiben, dann ist es ein modernes Wort. Und diese Worte sind zeitlos. Besonnenheit, Gerechtigkeit, Hingabe an Gott, Respekt Gott gegenüber. Und diese Worte dürfen und müssen wir neu füllen. Wie also können wir Besonnenheit, Gerechtigkeit und Gotthingabe leben, in unserer Gesellschaft, denn darum geht es ja. Und die Gemeinde ist, auch nach damaliger Auffassung, nach der erst recht ein Teil der Welt. Wohl nicht, indem wir uns an 2000 Jahre alte Rollenbilder klammern. Das wäre zu einfach und es wäre falsch. Oder anders gefragt, Gott ist gnädig und freundlich. Wie wirkt sich das in meinem Leben aus? Was macht das in meinem Leben? Was ordnet das in meinem Leben? Ihr geliebten Menschen, es gibt Fragen, die kann man von der Kanzel aus nicht beantworten. Und diese Frage gehört dazu. Wenn ich diese Frage beantworten würde für uns alle, könnte ich nur Allgemeinplätze formulieren. Dann würde ich sagen, so macht man das. So macht ihr das, wenn ihr ältere seid, so macht ihr das, wenn ihr jünger seid. So macht ihr das also, wenn ihr Männer seid und so, wenn ihr Frauen seid. Aber ich glaube, so funktioniert das nicht. Entweder nehmen wir diese Frage wirklich persönlich und dann gibt es nur persönliche Antworten oder es bleibt eben allgemein. Diese Frage ist doch gar nicht für eine schnelle Antwort geeignet. Sie fragt nicht nach, wie mache ich es richtig und wie mache ich es falsch. Sie fragt überhaupt nicht danach, wie man etwas macht. Ich glaube, diese Frage, wie sich Gottes Gnade in meinem und deinem Leben auswirkt, ist eine Frage, die sich dauerhaft einmischen will in unser Leben. Der Text gibt noch einen wichtigen Impuls dazu. Das Leben der Menschen soll sich der Gnade Gottes entsprechend gestalten, denn von nichts anderem redet der Brief ja, indem, so heißt es in Vers 13, wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Indem wir Gott Christus erwarten. Die Lebensveränderung geschieht also nicht durch Agitation, sondern durch Vorfreude. Das Ganze speist sich nicht aus dem Drang, das Leben so zu ordnen, damit alles richtig ist und seine Ordnung hat, sondern es speist sich aus einer unbändigen, riesengroßen Vorfreude und Hoffnung auf das, was noch erscheinen wird. Auf den, der noch erscheinen wird. Wie Verliebte erwarten die Menschen ungeduldig die Ankunft Jesu. Und deshalb und nur deshalb ordnet sich das Leben in guter Weise um, weil es so dem Neuen, dem Erwarteten schon entspricht. Heilsame Gnade ordnet das Leben. Nicht nach Regeln, die uns nicht mehr passen, sondern der Liebe und der Hoffnung gemäß. Geliebte Menschen, was macht das mit uns? Dass Gott, wie es heißt, uns freundlich entgegenkommt. Stell dir vor, was es mit dir macht, dass Gott, wenn du hinterher wieder zu Hause bist, schon auf dich wartet, auch wenn du nicht aufgeräumt hast. Er wartet auf dich und er gedenkt zu bleiben. Was macht das mit deinem Leben? Lass dich von diesem Gedanken in den nächsten Tagen doch berühren. Vielleicht erfüllt dich dieser Gedanke mit Freude. Vielleicht hinterfragt er auch manche deiner Entscheidungen. Gott ist schon in diesen Tagen, die jetzt kommen. Seine freundliche Zuwendung ist uns erschienen. Und er ist da und er wartet auf dich. Gott ist gnädig mit dir. Und du solltest es auch sein. Gnädig mit dir. Amen.